Ja, wir müssen uns auch heute Morgen wieder und wollen dann Fortsetzung machen in Kapitel 12 des Evangeliums nach Johannes. Dieses Kapitel beginnt ja schon mit diesem Hinweis auf den Leidensweg des Herrn, wie wir uns eben auch im Liede erinnert haben. Wir sagten, es war eine Maria, die das doch sehr tief und innerlich empfunden hat, was da so auf den Herrn zukommt. Wenn man die anderen Evangelien einmal hinzunimmt, dann merkt man, die Jünger hatten dieses Empfinden wohl damals noch gar nicht so. Wir haben auch hier bei Johannes, das merken wir ja schon beim Lesen, eine ganz andere Zusammenstellung wie in den anderen Evangelien, auch jetzt von der chronologischen Reihenfolge aus, denn wir haben ab Kapitel 12 Hinweise auf seinen Leidensweg und dann beginnt in Kapitel 13 ein ganz besonderer Abschnitt, wo der Herr sich zunächst einmal mit seinen Jüngern beschäftigt, um sie vorzubereiten auf die Zeit, wo er nicht mehr hier auf dieser Erde ist. Man kann durchaus von einer Abschiedsrede des Herrn reden und die ist ganz anders wie zum Beispiel die Abschiedsrede bei Matthäus. Also er ist schon immer wieder hier mit seinen Jüngern beschäftigt, um ihnen Trost und auch Ermunterung zu schenken für diese vor ihnen liegende Zeit. Wir kommen nun zu Kapitel 12, Vers 12. Da wird uns dieser Einzug berichtet. Jesus zieht in Jerusalem ein. Dieser Bericht nimmt auch in den anderen Evangelien doch einen noch breiteren Raum ein. Es wird aber hier doch ebenso auch erwähnt. Wir wollen einmal von Vers 12 ablesen. Des folgenden Tages, als eine große Volksmenge, die zu dem Feste gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel, setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies aber verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, dann erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grabe gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die ganze Volksmenge entgegen, weil sie hörte, dass er diese Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet, siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, auf das sie auf dem Feste anbeteten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesum sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und wiederum kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesu. Jesus aber antwortet ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er andeutend, welches Todes er sterben sollte. Soweit zunächst Gottes Wort. Nun, ich sagte schon, dieser Einzug des Herrn hier in Jerusalem wird auch in den anderen Evangelien berichtet. Und dort haben wir eigentlich eine noch ausführlichere Beschreibung dieses Ereignisses. Es wird ja auch, wie wir auch hier gelesen haben, schon im Alten Testament angekündigt. Es ist einmal in den Psalmen, diese Stelle wird auch hier zitiert, und zwar eine Stelle aus Psalm 118, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israel. Und dann haben wir noch eine Stelle, die auch im Propheten Zacharja zu finden ist, und zwar Zacharja Kapitel 9. Da wird davon geredet, dass er die Tochter Zion besuchen wird, sitzend auf einem Eselsfüllen als der wahre König. Nun, das alles waren gewiss auch schon Voraussagen, die eine Bedeutung haben und erst in der Endzeit ihre volle Erfüllung finden. Schon die Propheten haben ganz klar schon von einem ersten und auch von einem zweiten Kommen des Herrn geredet. Diese beiden Offenbarungen des Herrn Jesus sind aber so oft miteinander verbunden, dass es oft schwierig ist, sie klar zu unterscheiden. Es gibt auch manche Bibelstellen im Alten Testament, wo das so ineinander überging. Von daher kann man das auch sehr gut verstehen, dass viele gläubige Juden das auch so als ein Ereignis gesehen haben und eben von dem Gedanken ausgegangen sind, wenn der Christus kommt, dann kommt auch einfach sein Reich. Das ist unlösbar miteinander verbunden. Die Propheten hatten hier schon eine tiefere Sicht. Das sagt wohl Petrus in seinem Brief. Sie haben geforscht, auf welche oder welcherlei Zeiten der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden und den Herrlichkeiten danach zuvor geredet hat. Das heißt mit anderen Worten, sie hatten schon ganz klar erkannt, das kann nicht ein Ereignis sein. Also zwischen den Leiden, die auf Christum kommen sollten und den Herrlichkeiten danach, da muss irgendwie eine Zeitspanne liegen. Sie waren sich aber auch nicht bewusst, wie lang ist das, wie groß ist diese Zeitspanne, und vor allen Dingen wussten sie nicht, was in dieser Zeit überhaupt geschieht. Petrus erwähnt dann an dieser Stelle, dass es jetzt geoffenbart worden ist, durch den Heiligen Geist, und er weist dann eben auf diese Zeit hin, in der wir heute leben. Das war also eine Zeit, die kannten die alttestamentlichen Propheten eigentlich noch nicht. Diese Tatsache wird ja leider auch bei vielen Gläubigen unserer Tage nicht beachtet, und das führt dann auch zu manchen Schwierigkeiten in der Beurteilung eben bestimmter Heilsentscheidungen oder der Heilsratschlüsse. Wir haben also jetzt hier auch ein Ereignis, das seine volle Bedeutung erst finden wird, wenn der Herr wiederkommt. Aber wir haben hier schon so einen kleinen Vorgeschmack von dem, was dann kommen wird, wenn er in Jerusalem einziehen wird als der wahre König. Es heißt hier, des folgenden Tages, als eine große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kam, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Ich denke, diese ganze Handlungsweise, wie sie hier beschrieben wird, weist auf ein bestimmtes Fest hin. Wir haben also hier an dieser Stelle eigentlich jetzt zwei Feste sehr eng zusammen. In der Auswirkung natürlich oder in der Darstellung. Es ist einmal das Passafest, das erste Fest, das in der Reihe der Feste des Herrn genannt wird. Es spricht von der Erlösung. Und durch die Palmzweige, die man hier und das, die Freude, die zum Ausdruck kommt, weist diese Stelle auf das letzte Fest hin, und zwar das Fest der Laubhütten. Dieses Fest der Laubhütten steht zweifellos auch in Verbindung eben mit der Offenbarung des Herrn als König in seinem kommenden Reich. Also diese beiden Feste werden hier zusammengebracht, aber das Letztere wird ja dann bekanntlich noch nicht voll verwirklicht. Die Palmzweige, die man damals abhieb, und die anderen Zweige, alles das weist auf eine Ruhe hin. Wir haben auch entsprechende Hinweise in Offenbarung Kapitel 7. Da wird auch von der großen Volksmenge geredet, die ja auch errettet wird. Und da haben wir auch diese Palmzweige. Natürlich ist das hier ein Sinnbild, oder es hat eine tiefere sinnbildliche Bedeutung. Da heißt es: Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte, aus den Nationen, aus den Stämmen und so weiter. Und sie waren bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen, und sie rufen mit lauter Stimme: Das Heil unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme. Das weist auf die Vollendung hin, die einmal kommen wird. Man rief dem Herrn Jesus zu: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israel. Das Wort Hosanna bedeutet wohl auch so viel: Rette uns jetzt. Und dieser Gedanke war bei den Juden natürlich auch damals vorhanden, nur hatte man wahrscheinlich auch ziemlich menschliche Vorstellungen im Blick auf diese Überlegung: Rette uns jetzt. Im Vordergrund stand wahrscheinlich dann der Gedanke, gerettet zu werden, auch aus den rein äußeren Schwierigkeiten. Israel, die Juden, standen unter der Vorherrschaft der Römer. Und wir wissen, wie schwer sich gerade die Juden getan haben, wie es immer wieder Aufstände gegeben hat gegen die Römer. Sie wollten gerne frei werden, aber sie haben es nie geschafft. Von daher sahen sie in dem Herrn Jesus auch zunächst einmal einen, der sie von diesem Joch der Römer befreien würde oder befreien konnte. Aber der Jesus kam, um ein ganz anderes Ziel hier zu verwirklichen. Es ging nicht so sehr um die rein äußere Freiheit, sondern um das innerlich Freiwerden. Wir haben uns ja anhand von Kapitel 8 damit beschäftigt, wo der Herr ihnen das sehr, sehr deutlich sagte, aber sie haben das wahrscheinlich gar nicht so recht empfunden, dass sie Geknechtete waren. Sie sagten: Ja, wir sind niemandes Knecht gewesen, obwohl sie doppelte Knechte gewesen sind. Also hier wird von dem Kommen des Herrn geredet, eine Stelle, die wir, ich sagte schon, auch in Psalm 118 finden. Dann wird nur sehr kurz darauf hingewiesen, dass Jesus einen jungen Esel gefunden hat. In den anderen Evangelien wird das alles so etwas ausführlicher beschrieben. Da werden die Jünger sogar gesandt. Sie sollten einen bestimmten Esel suchen und sie sollten ihn zu dem Herrn bringen. Wir kennen auch die Aussage, dass der Herr seiner bedarf. Und hier haben wir nur den kurzen Hinweis: Er fand einen und er kam auf diese Weise und er setzte sich darauf, wie geschrieben steht, und so zog er in Jerusalem ein. Schon wie der Herr hier in Jerusalem einzieht, unterschied sich etwas von den damaligen üblichen Triumphzügen. Nun, in der damaligen Zeit ist wahrscheinlich kein König auf einem Esel geritten. Das war streng genommen undenkbar. Denn Esel waren Lasttiere, die konnte man nicht gebrauchen bei einer Parade. Da hatte man ganz andere Tiere, und zwar gab es dann Pferde. Man spricht ja auch bekanntlich von Paradepferde. Und die Könige zogen damals auch meistens so mit ihren Paradepferden ein. Aber das alles hat auch gewiss seine besonders sinnbildliche Bedeutung. Denn der Herr kam als der Demütige, der hier den Willen Gottes erfüllen wollte und auch dann erfüllt hat. Es war ein ganz anderer Einzug, als wie es üblich war, wenn Könige oder Herrscher hier seine Macht offenbaren. Natürlich wird der Augenblick auch einmal kommen, das sagt später die Offenbarung, dass er nicht dann mit einem Eselfüllen kommt, sondern mit einem Pferd. Wir merken schon, das ist alles eine sinnbildliche, symbolische Sprache. Wenn wir das in der Offenbarung später lesen, auf einem weißen Pferd, das weist auf seine Macht hin und auf seine Autorität. Aber zunächst kam er hier auf einem Eselsfüllen, so begegnet er hier seinem irdischen Volke. Denn diese Aussage bezieht sich ja zunächst einmal hier auf Israel. Es wird ja auch in Matthäus, glaube ich, besonders noch betont, dass er als der Sohn Davids kam. Auch diese Stellung steht in Verbindung mit seiner messianischen Stellung im Blick auf Israel. Fürchte dich nicht, Tochter Zions. Nun, dieser Ausdruck Zion wird im Alten Testament sehr oft gebraucht und steht in Verbindung mit dieser Königsherrschaft Davids. Wir wissen, Zion war die Burg in Jerusalem. Hier war die Residenz von David. Und das alles weist auf die zukünftige Herrschaft des wahren Sohnes Davids hin. Darum wird das Wort Zion auch sehr oft gebraucht im Alten Testament, im bildlich-symbolischen Sinne und weist auf die Königsherrschaft des Herrn Jesus hin. Es steht übrigens auch oft im Unterschied zum Gesetz. Zum Beispiel im Hebräerbrief, da haben wir tatsächlich diese Gegenüberstellung. Da sagt der Schreiber, ihr seid nicht gekommen zu dem Berge, der betastet werden konnte. Das war zweifellos der Berg Sinai, das war das Gesetz, die Verkörperung des Gesetzes, sondern ihr seid gekommen nach Zion. Zion ist der Inbegriff der göttlichen Gnade, die wirksam wird und geworden ist in Jesus Christus. Hier bezieht sich der Ausdruck Tochter Zion auf Israel. Mit diesem Namen wird es hier angeredet, siehe, dein König kommt. Wir haben auch schon im Propheten Jesaja Aussagen, wo auf diesen König, auf den Christus hingewiesen wird, siehe, dein König. Nun, Israel hat den König abgelehnt. Sie wollten tatsächlich nicht, dass dieser über sie herrsche. Und doch wird er einmal die Herrschaft antreten. Dies aber verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, dann erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Wir merken aus dieser Aussage, dass hier tatsächlich gehandelt wurde, auch von Seiten der Jünger, ohne dass sie sich dessen bewusst waren. Wir haben das schon vorher gesehen, der hohe Priester machte eine Weissagung und wusste überhaupt nicht, welche Bedeutung sie hatte, oder die tiefere Bedeutung wusste er nicht. Und hier haben die Jünger etwas gemacht und wussten es auch eigentlich gar nicht, was die tiefere Bedeutung war. erst später im Nachhinein, da wurde ihnen das klar. Wir finden das ja besonders schön im Evangelium nach Lukas. Wenn man da das letzte Kapitel einmal liest, da finden wir den Herrn als den Auferstandenen und dann öffnet er ihnen die Schriften. Das heißt, er erklärt ihnen dann in wunderbarer Weise, was ihn betraf. Hier wurde den Jüngern gewiss so manches geoffenbart, was sie vielleicht gelesen hatten, was sie kannten, aber was sie in der Tiefe überhaupt nicht verstanden hatten. Und hier haben wir nun einen Hinweis, später erinnerten sie sich daran. Das war ja alles schon durch die Propheten vorausschauend beschrieben worden. Ich denke, das war auch ein Werk oder ist auch ein Werk des Heiligen Geistes. Wir werden ja noch später darauf zurückkommen. Wenn der Herr von dem Kommen und der Wirksamkeit des Geistes redet, dann sagt er, und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, diese Aussage bezieht sich natürlich zunächst einmal auf das, was der Jesus selbst gesagt hat. Aber wir dürfen diese Aussage auch etwas erweitern, denn streng genommen hat er auch schon im Alten Testament durch die Propheten geredet. Auch da hat der Geist nun die Herzen geöffnet und auch das Verständnis bei den Jüngern. Wir werden dann in Vers 17 wieder an die Volksmenge erinnert. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus auferweckt habe. Darum ging auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörte, dass er diese Zeichen getan hatte. Man darf sagen, das war nun auch so eine gewisse Begeisterung, die hier mitgesprochen hat bei dieser ganzen Situation. Das sprach sich sehr schnell rund. Dieses Wunder, wir wissen ja, wie sensationslüstern die Menschen sind. Das war damals schon, heute auch. Und von daher gab es dann so eine große Begeisterung zum Ärger der Pharisäer. Das wird hier dann Vers 19 noch einmal besonders erwähnt. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen, aber nicht lange. Die Welt wird immer wieder so von den Gefühlen bestimmt. Wir haben so etwas Ähnliches schon vorher gelesen, wo die Pharisäer auch solche Überlegungen angestellt haben. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann läuft die ganze Welt hinter ihm her. Aber sie haben das alles unterschätzt. Denn der Jesus sucht nicht Begeisterung, er sucht Entscheidung. Und Entscheidung für den Herrn bedeutet oft auch einen Leidensweg. Die Bereitschaft, den Leidensweg mit Christus zu gehen, diese Entscheidung ist nicht so groß. Aber hier meinen sie jetzt, sie würden alle dem Herrn nachfolgen. In Vers 20 kommt dann ein sehr beachtenswerter Einschub in die Berichterstattung. Die haben wir nur hier bei Johannes. Es ist auch gewiss beachtenswert, das passt auch so etwas in die ganze Reihenfolge. Da heißt es nun, es waren aber auch etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, auf dass sie auf dem Feste anbeten. Diese Aussage macht eigentlich auch deutlich, dass es nicht irgendwelche Touristen gewesen sind, die damals so eine Reise nach Jerusalem gemacht haben. Heute ist das ja schon in, dass man nach Jerusalem fahren muss. Aber damals, wenn Leute nach Jerusalem fuhren, hier diese Griechen, dann dürfen wir überzeugt sein, war das auch ein ganz inneres Verlangen. Wir haben später in der Apostelgeschichte auch einen Mann, der nach Jerusalem zog, um dort anzubeten. Hier war ein echtes inneres Verlangen nach dem Gott Israels. Diese Aussage lässt sogar die Schlussfolgerung zu, dass diese Griechen sich auch schon für den Gott Israel entschieden hatte. Also mit anderen Worten, sie hatten erkannt, unsere Götter, unser Götzendienst, das ist nichts. Wir beten den wahren Gott an, den Gott Israel. Das war dann wohl auch ihr innerster Wunsch, dorthin zu gehen, wo sie überzeugt waren, wie es im Alten Testament schon heißt, wo er seinen Namen hingesetzt hatte, also wo er wirklich seine Wohnung hatte in Jerusalem. Da waren echte Motive, die diese Griechen hier veranlasst hatten, nun nach Jerusalem zu ziehen an diesem besonderen Festtag. Und dann kamen sie, und sie kamen zu Philippus, den von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesum sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und wiederum kommt Andreas und Philippus, und sie sagen es Jesu. Nun, bei diesen Versen hier gibt es vielleicht so einige Fragen. Erstens, warum sind sie nicht sofort zu dem Herrn gegangen? Warum überhaupt erst diesen Umweg? Nun, wir können darauf keine klare Antwort geben. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass es eigentlich auch von einer gewissen Wertschätzung spricht, dass sie nicht unmittelbar zu dem Herrn gegangen sind. Da war schon eine große Ehrfurcht vor diesem Herrn, von dem sie gehört hatten, dass er so gewaltige Wunder tat. Vielleicht haben sie ihn auch dann als einen großen Propheten eingestuft und erkannt. Deshalb gingen sie hier zu den Jüngern. Und Philippus war auch etwas wahrscheinlich überfordert, als er diese Bitte hörte, die Griechen zu dem Herrn zu führen, denn wir möchten Jesus sehen. Er hatte da, man könnte fast sagen, auch einige so etwas Hemmungen. Auch das kann man wahrscheinlich heute nicht verstehen, aber in der damaligen Zeit war das durchaus verständlich. Hatte der Herr nicht zu den Jüngern gesagt: Ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israels? Denken wir an jene Frau da. Das alles hatten die Jünger ja miterlebt. Und jetzt kommen da Leute von Griechenland und wollen den Herrn Jesus sehen. Nun, Philippus hatte wahrscheinlich nicht den Mut, ihm zu sagen, den Griechen zu sagen: Ja, aber der Herr ist nur für Israel da, nicht für die Griechen. Da will er erst einmal Rücksprache nehmen bei Andreas. Aber anscheinend hatte Andreas nicht so große Hemmungen. Sie gingen und sagten es dem Herrn. Also so kann man vielleicht die Situation verstehen, wie sie hier beschrieben ist. Aber was uns doch so besonders erfreut und was wirklich eine Aussage ist, die auch heute ihre Berechtigung hat, das ist dieses Wort: Herr, wir möchten Jesus sehen. Ich denke, da war aufrichtiger Wunsch. Die wollten ihn wirklich kennenlernen. Und deshalb auch dann die nachfolgende einzigartige Rede des Herrn Jesus, wo er von seinem kommenden Erlösungswerk redet und das sehr, sehr deutlich hier ausspricht. Ich könnte mir vorstellen, dass es für den Herrn selbst eine ganz große Freude und Ermunterung gewesen ist, als diese Griechen kamen und diesen Wunsch hatten: Wir möchten dich kennenlernen, wir möchten dich sehen. Diese Bitte sollte eigentlich auch in unseren Herzen immer lebendig sein. Wir möchten Jesus sehen. Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir wirklich diesen vom Himmel gekommenen Sohn Gottes. Dann sehen wir in ihm und durch ihn die Herrlichkeit Gottes. Und das berührt auch immer wieder neu unsere Herzen. Nun, die Bedeutung dieses Augenblicks kommt wohl auch in der nachfolgenden Rede des Herrn Jesus in sehr schöner Weise zum Ausdruck. Jesus aber antwortete ihnen. Also er spricht jetzt direkt auch hier zu diesen, die zu ihm gekommen sind. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Nun, diese Aussage ist sehr vielsagend. Denn hier liegt zweifellos auch eben, wie ich sagte, diese Freude. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen groß gemacht wird. Nicht nur in Israel von einigen wenigen, sondern jetzt auch von den Menschen, die aus den Nationen gekommen sind, die Interesse an ihm hatten, die den Wunsch hatten, ihn näher kennenzulernen. Aber dann kommt eine Aussage, die gewiss auch beachtenswert ist. Es sind Aussagen, die wir ja alle mehr oder weniger kennen. Er wird wieder eingeleitet mit den Wörtchen: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Nun, von der rein menschlichen Beurteilung her könnte man sagen, ja, der Satz passt nun wirklich nicht hier in diese Reihenfolge hinein. Und doch passt er dahin. Denn der Herr will mit anderen Worten sagen, wenn ihr teilhaben wollt an den Segnungen, an den wunderbaren, herrlichen, göttlichen Segnungen, dann geht das nur über meinen Tod, anders nicht. Anders werdet ihr nie Anteil haben an diesem herrlichen Reichtum seiner göttlichen Gnade. Denn was hier in diesem Vers zum Ausdruck kommt, das macht Paulus später besonders auch im Epheserbrief deutlich. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, der Herr vergleicht sich hier mit einem Weizenkorn. Und dann zeigt er uns ein Naturgesetz, das hier übertragen wird auch auf das geistliche Leben. Mit anderen Worten, ohne Tod gibt es kein Leben in der Natur. Ein Naturgesetz, das wir alle kennen, und wir verwirklichen es immer wieder, wer einen Garten hat. Wenn man den Samen in die Erde legt, dann weiß man, der muss sterben. Der Samen muss sterben, wenn wir Frucht sehen wollen. Und hier wird dieser einfache, überzeugende Grundsatz auch auf das geistliche Leben angewendet. Zunächst natürlich auf den Herrn selbst. Wenn er nicht in die Erde gelegt worden wäre, bildlich gesprochen, wenn er nicht gestorben wäre, dann hätte es nie Frucht gegeben. Aber er tat das. Das Weizenkorn ist gestorben, und aus diesem Tod des Herrn, das Ergebnis war Leben in Ewigkeit. Ein herrliches Zeugnis, dass der Herr hier zunächst einmal den Griechen, aber auch den Jüngern und nicht zuletzt auch uns sagt. Aber er erweitert diesen Grundsatz auch auf unser Leben. Ich denke, die Verbindung hier ist sehr offensichtlich. Er spricht nicht nur von sich, dass sein Tod notwendig war, damit Leben hervorkommt, sondern er spricht dann auch von uns. Und zwar von unserem geistlichen Leben. Es ist unmöglich, wirklich ein Leben des Geistes zu führen, wenn wir nicht bereit sind, diesen Grundsatz zu verwirklichen und anzuerkennen. Er sagt das hier natürlich jetzt mit anderen Worten, Vers 25, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Das heißt, wer nur für sich lebt, sich selbst lieben bedeutet nur sich für sich leben. Ein Grundsatz, den wir in der Welt sehen, aber sehen wir uns nicht vielleicht hier und da auch bei uns. Dass wir doch die Welt lieben und dass wir uns letztlich suchen. Heute leben wir, morgen sind wir tot. Das ist ein Grundsatz, so sagt es Paulus später einmal, der das Leben in dieser Welt bestimmt. Und man hat den Eindruck, dass das immer extremer wird. Immer stärker in Erscheinung tritt. Genießen. Heute leben wir, morgen können wir tot sein. Was könnte man dann alles verpassen? Das ist so ein Gedanke, der tatsächlich sehr viele Menschen bestimmt. Das ist zum Teil so in das Unterbewusstsein der Menschen eingedrungen, dass da eine Hektik entsteht, die immer größer und immer stärker wird. Natürlich wird das alles auch gefördert durch die immer größeren Werbungen. Ich habe oft gesagt, sie haben immer den Sinn, die Leute unzufrieden zu machen, damit sie sich noch mehr ausstrecken, was die Welt letztlich bietet. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Natürlich eine harte Strafe, eine harte Aussage, die wir hier finden. Sie hat etwas Ähnlichkeit mit dem, was der Herr auch an anderer Stelle sagt. Es sind dann Worte, die oft nicht so recht verstanden werden, weil sie tatsächlich fast brutal sind. Wenn deine Hand dich ärgert, hau sie da einfach ab. Brauchst du nicht. Wenn dein Fuß dich ärgert, hau ihn ab. Natürlich dachte der Jesus nicht daran, dass wir irgendeinen Gegenstand nehmen und unseren Fuß oder unsere Hand abschlagen. Aber er will sagen, das bedeutet Kampf. Wenn wir wirklich treu dem Herrn nachfolgen wollen, gerade auch in unserer Zeit, dann bedeutet das Kampf. Und zwar dieses Selbstgericht, das wir führen müssen. Ohne Selbstgericht kommen wir nicht klar. Es ist einmal die Welt um uns und es ist die Welt in uns. Das sind die Probleme, die in unserem Leben sind und in unserem Leben bleiben, solange wir in diesem Leib der Niedrigkeit sind. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Ich denke, das sind alles Worte, die wir ganz gewiss sehr gut kennen. Und doch ist es gut, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Denn auch hier geht es um Grundsätze. Es geht um die Frage des Dienens. Aber der Herr sagt hier in aller Klarheit, ohne Nachfolge gibt es keinen Dienst. Nun, auch manche Gläubige, vielleicht auch wir, wollen das immer so etwas trennen. Aber das geht nicht. Man kann nicht dem Herrn dienen nach Gutdünken, so wie wir das meinen, dem Herrn zu dienen, nur gebunden an die Nachfolge. Das ist unzertrennbar miteinander verbunden, Nachfolge und Dienst und Dienst und Nachfolge. Anders geht das auf keinen Fall. Der Herr sagt das hier und dann kommt noch ein sehr schöner Satz. Oder eine schöne Erklärung, die der Herr hinzugibt, da wird, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das ist eine Verheißung. Die dürfen wir auch immer wieder für uns in Anspruch nehmen. Und wenn jemand mir dient, dann kommt eine herrliche Anerkennung, und zwar, so wird der Vater ihn ehren. Also nicht der Herr wird uns ehren, der Vater wird uns ehren. Wenn wir das als unsere Aufgabe, als unseren Dienst sehen, dem Herrn nachzufolgen und bereit sind zu dienen. Ich denke, das sind Belehrungen, über die wir ganz gewiss auch einmal in der Stille nachdenken sollten, weil sie uns doch alle so ganz persönlich berühren. Bei dem Wort Dienst, dienen, da müssen wir ja auch den Rahmen etwas weiter spannen. Was ist überhaupt Dienst für den Herrn? Wie weit geht dieser Begriff? Wo können wir alle dem Herrn dienen und wie viele Aufgaben gibt es? Auch darüber brauchen wir uns hier weiter nicht zu unterhalten. Jeder weiß, der Herr hat so viele Aufgaben und wir sollten nur uns offene Augen schenken lassen, damit wir auch diese Bereitschaft finden, diese Aufgaben auch zu verwirklichen. Nur ich denke, es werden einige Fragen gewiss auch in diesem Abschnitt sein. über die wir uns dann jetzt kurz noch etwas austauschen wollen.
Zwischen die hier genannt sind das Griechen oder sind das Juden, die aus Griechenland kamen, finden wir auch an anderer Stelle. Denn ich denke, in Jerusalem zum Anbeten, die konnten ja nicht in den Tempel, wenn es Griechen waren. Ja,
ja, aber trotzdem konnten sie anbeten. Sie durften nur nicht, die mussten an einem bestimmten Platz bleiben. Es gab da einen besonderen Raum, wo auch Ausländer Zugang hatten, natürlich nicht in den besonderen, in den eigentlichen Vorraum, aber es gab den Vorhof der Nation. Und es gab damals Proselyten. Wir dürfen durchaus annehmen, dass es Griechen waren, die damals wirklich übergetreten waren zum, wir würden heute sagen, zum jüdischen Glauben. Der Jesus sagt ja auch an anderer Stelle, dass die Pharisäer eifrig bemüht waren, Proselyten zu machen. Allerdings nicht aus dem Gedanken heraus, diese Leute in Verbindung mit Gott zu bringen, sondern nur um etwas aufzuweisen, was sie alles erreicht haben.
Das heißt, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker.
Ja, es ist eine Aussage, die wir auch schon im Alten Testament finden. Und wenn man diese Stelle einmal nachliest, dann, ich glaube, Jesaja steht es, dann werden auch später die Nationen kommen, auch nach Jerusalem. Sie werden nicht so kommen, sie müssen sogar kommen. Es gibt da bestimmte Aussagen, wenn an bestimmten Tagen die Nationen nicht kommen, dann wird das sehr große Nachteile haben. Auch im Blick auf die Fruchtbarkeit des Landes, wenn sie nicht zu dieser Anbetung nach Jerusalem kommen, wo sie natürlich dann im Tempel stehen, das wissen wir nicht. Aber es gibt auch einige Stellen sogar, die sagen, dass auch Gott aus den Nationen welche nehmen wird, die den Dienst tun, die zum Priesterdienst mitberufen sind.
Wird ja gesagt, dass über dem Land das nicht kommt.
Kein Regen, ja, ja.
Mit einer vollkommenen Umkehrung der Geschichte geben. 10 aus den Nationen werden in den Rucksäcken eines Juden packen und sagen, wir wollen mit dir nach Jerusalem ziehen.
Ja.
Denn wir wissen, dass von dort ja der Segen kommt.
Ja.
Heute jagen 10 einen Juden oder Hunderte. Ja. Aber dann ist es umgekehrt.
Ja, aber nur Jerusalem wollen sie alle heute schon.
Ja. Auf der Basis.
Ja, das ist interessant, dass Jerusalem eine solche Bedeutung gewinnt. Ja? Vor 100 Jahren hat keiner sich darum gekümmert. Ne?